Macht und Ohnmacht. Im April gab es einen Krimi von Tatort mit diesem Namen, aber ich habe ihn nicht gesehen, deswegen werden wir da heute nicht drüber reden. Es gibt auch ein Buch mit diesem Namen über die Macht und Ohnmacht im Vatikan und die Politik dort. Auch dazu kann ich nichts sagen, sondern heute geht es um die Macht und Ohnmacht der Jünger. Wie Günther schon gesagt hat, in Markus machen wir weiter. Im Februar hatten wir eine Predigtreihe über Markus und die haben wir dann unterbrochen. Um Februar, März gab es dann 4 gute Predigten über das Buch Hiob und die Frage des Leids. Dann war Ostern, da haben wir über die Auferstehung mehrere Sonntage geredet. Dann um Pfingsten rum, passend zu den Gaben des Geistes, 1. Korinther 12 bis 14. Und ja, wie schon gesagt, jetzt geht es weiter. Die fünf Sonntage im Juni machen wir weiter über Markus. Und im Juli besteigen wir dann das Schiff und fahren nach Spanien und machen uns Gedanken über den Jona. Zufällig habe ich die letzte Predigt in Markus in der Serie gehalten im Februar. Damals ging es um die Auferweckung der Tochter des Jairus. Und der vorgeschlagene Text ging eigentlich noch ein bisschen weiter in Kapitel 6, aber da hatten wir keine Zeit mehr. Und die ersten paar Verse in Kapitel 6 ist so ein kleiner Abstecher, wo Jesus in seine Heimatstadt geht, nach Nazareth. Und dort scheint er Misserfolg zu haben. Wir lesen, dass die Leute eben ihm nicht geglaubt haben, er dort wenige Taten tun konnte. Und dann lesen wir, er wunderte sich über ihren Unglauben. Jesus hat sich, zumindest so wie die Evangelien berichten, nur 2-mal gewundert. Einmal hier über den Unglauben und in Matthäus berichtet Matthäus uns, dass Jesus sich dort gewundert hat über den Glauben von dem Hauptmann von Kapernaum. Er sagt, so einen Glauben habe ich in ganz Israel noch nie gesehen. Wir haben den Eindruck, dass Jesus sich hier wundert, weil er dort, wo man es nicht erwarten kann, Glauben findet, nämlich bei den Heiden, und dort, wo man eigentlich den Glauben erwarten müsste, in seiner Heimatstadt, die ihn also am besten kannten, und dort hat er keinen Glauben gefunden. Da stellt sich für mich persönlich die Frage, worüber wundert sich Jesus bei mir? Über den Glauben oder leider manchmal auch über den Unglauben, obwohl ich ihn schon so lange kenne. Dann heißt es aber dann weiter, er wunderte sich über ihren Unglauben und er ging in die umliegenden Dörfer und lehrte. Und das ist das Faszinierende dort, das passiert in der Schrift sehr oft, wo eine Tür anscheinend zugeht und geschlossen ist, da geht immer eine andere auf. Und so hat sich Nazareth gegen Jesus gewandt und daraufhin ging Jesus in die umliegenden Dörfer, die sonst vielleicht nichts von ihm gehört hätten. Dieses Prinzip finden wir oft in der Schrift. In der Apostelgeschichte lesen wir von Paulus und Barnabas, die dort auf der ersten Missionsreise waren, in Antiochien, in Pisidien. Und dann haben die Juden eben auch nicht sie angenommen und dann sagte eben Paulus und Barnabas, es war nötig, diese Botschaft von Gott zuerst euch Juden zu verkünden. Doch da ihr sie ablehnt und euch damit selbst des ewigen Lebens für unwürdig erklärt, werden wir sie den anderen Völkern bringen. Wo immer eine Tür zugeht, gehen die Jünger Jesu oder Jesus selbst und zu einer neuen Tür und nützen eine neue Gelegenheit. Aber hier sehen wir es dann in unserem Text ab Vers 7, dass Jesus nicht nur selber in die umliegenden Dörfer ging, sondern dass er dann eben auch die 12 ausgesandt hat. Es heißt dann dort in Vers 7, er rief die 12 zu sich und begann sie je 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Diese 12 waren ja schon eine Zeit lang bei ihm gewesen. Diese 12 lesen wir vorher in Markus schon in Kapitel 3, hat er berufen Und dort lesen wir zwei Dinge. Er hat sie berufen, dass sie bei ihm sein sollten. Und dass er sie aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheit zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Zuerst sollten sie mal bei ihm sein. Und das waren sie jetzt ein paar Kapitel lang. Sie waren bei Jesus. Sie haben gesehen, was er getan hat. Sie haben gehört, was er verkündigt hat. Und jetzt waren sie bereit, selbst gesandt zu werden. Und so sendet Jesus hier die 12, nachdem sie bei ihm gewesen sind. Auch das ist ein Prinzip, das auch für uns gilt. Wenn wir für andere Menschen ein Segen sein wollen, wenn wir ihnen das Evangelium sagen wollen, das können wir nur, wenn wir aus der Gemeinschaft mit Jesus herauskommen. Und dann lesen wir die verschiedenen Anweisungen, die er gibt. Zuerst mal für ihre Ausrüstung. Er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg nehmen, als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht zwei Hemden anziehen. Was machen wir mit so einer Liste? Das ist ein bisschen komisch für uns, aber na, wir würden denken, es ist ja kein Problem für uns. Wir haben unser Geld sowieso nicht im Gürtel. Und wenn wir gar keins mitnehmen dürfen, haben wir immer noch die Kreditkarten. Und Sandalen bei dem Wetter ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber zwei Hemden ziehen wir auch nie an. So, was sollen diese Anweisungen? Warum sagt Jesus das? Das Interessante ist, bei anderen Gelegenheiten, wo er auch Jünger ausgesandt hat, hat er nicht unbedingt die gleiche Liste gehabt. Und ja, noch schlimmer, am Ende von Lukas sagt Jesus dann genau das Gegenteil. Er sagt, nehmt euer Geld und eure Tasche. Und wenn ihr kein Schwert habt, verkauft eure Kleidung, um eins zu kaufen. Offensichtlich ist also das nicht ein allgemein gültiger Auftrag hier, eine allgemein gültige Anweisung, dass Missionare keine Tasche mitnehmen dürfen und nur einen Stab und so weiter, sondern das war ganz konkret für diese Situation. Aber trotzdem stellt sich die Frage, ja, warum? Warum sagt Jesus ihnen das hier? Was können wir daraus lernen? Was sollten Sie lernen? Nun, es erinnert, der Stab und die Sandalen erinnert an einen Auszug aus Ägypten, wo Gott dem Volk Israel sagt, beim Essen sollt ihr für die Reise angezogen sein, eure Sandalen an den Füßen und euren Wanderstab in der Hand. Und dann zogen sie aus Ägypten, aus dem Land, wo sie über 400 Jahre gewesen sind. Und sie kamen in die Wüste. Und dort waren sie völlig abhängig von Gott. Dort gab es nichts zu essen, dort gab es nichts zu trinken. Wenn sie Geld gehabt hätten, hätte es ihnen nichts geholfen. Sie mussten dort abhängig sein von Gott. Und ich denke, das ist, was Jesus auch hier seinen Jüngern klar machen will. Ihr sollt von mir abhängig sein. Ich will euch versorgen. Hier, sie sollten keine Bettlertasche nehmen. Nicht betteln. Manchmal denken Leute, dass Missionare betteln müssen, weil sie eben von Spenden leben, aber das ist ein Missverständnis. Nicht mal eine Kupfermünze, die kleinste Münze damals, sollten sie mitnehmen. Nichts zu essen, kein zweites Hemd für die Nacht. Sie sollten völlig abhängig sein. Und das ist etwas, was uns völlig gegen den Strich geht. Wir sind nicht gerne abhängig. Wir lieben Unabhängigkeit. Ich denke, das ist eines der größten Probleme für die Mission. Dass viele junge Menschen oder auch ältere nicht bereit sind, in die Mission zu gehen, weil sie dann das Gefühl haben, sie müssen abhängig sein. Dann können sie nicht mehr ihr eigenes Geld verdienen, als wäre jemand, der Geld verdient, nicht auch abhängig von seiner Firma und von seinem Chef. Das Interessante ist, dass gerade unsere Schwäche unsere Stärke ist. Da, wo wir abhängig sein müssen. Es wurde mal ein Versuch gemacht mit Missionaren, die da bereit waren dazu. Die sind ausgereist nach Brasilien nur mit ihrem Koffer. Keine Adresse, wo sie dorthin gehen können, kein Missionszentrum, wo sie übernachten können, nichts. Sie kamen dort an mit ihrem Koffer. Und das war alles. Und sie sollten jetzt abhängig sein. Das Interessante ist, keiner von ihnen hat die erste Nacht auf der Straße geschlafen. Sie haben alle irgendwo eine Familie gefunden, wo sie unterkommen. Jemand, den sie nicht kannten. Sie haben alle dort jemand gefunden, der bereit war, ihnen zu helfen, die Sprache zu lernen. Und das Interessante ist, in den ersten Monaten schon kamen die ersten Menschen zum Glauben. Abhängigkeit ist ein Segen. Ich denke, Lorenz Wagentin hat das mal erzählt, dass in Bayern, wo sie neu angefangen haben, dann sind sie hin und wieder zu den Nachbarn gegangen am Wochenende und haben sich irgendwas ausgeborgt, haben keinen Zucker mehr gehabt oder was immer. Und er fand, dass das die viel bessere Methode ist, als wenn wir immer die Starken sind, die alles können, alles haben. Und den anderen helfen wollen, das ist ja gut, manchmal müssen wir das auch, aber dieses Abhängigsein von den anderen, dass das oft mehr Türen öffnet. Natürlich darf man das nicht übertreiben. Wenn man jedes Wochenende hingeht, weil man irgendwas vergessen hat, dann, glaube ich, geht es ein bisschen nach hinten los. Dann gibt er die Anweisungen für den Aufenthalt. Wenn ihr in ein Haus aufgenommen werdet, dann bleibt dort, bis ihr den Ort wieder verlasst. Ja, wieder so eine Anweisung, wo man denkt, ja, was steckt denn da dahinter? Wieso sollen sie in einem Haus bleiben? Nun, ich denke, sie durften schon im Dorf rumgehen und das Evangelium verkündigen, aber übernachten sollten sie immer in dem gleichen Haus. Sie sollten nicht, als sie bei der ersten Familie aufgenommen wurden, dann später bei einem anderen Hausbesuch vielleicht ein besseres Haus gefunden haben und gedacht haben, naja, da eigentlich wäre es da schöner, die hätten einen Swimmingpool und dann ziehe ich wieder um. Nein, auch hier sollten sie lernen, zufrieden zu sein, wie Paulus es sagt, ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Sie sollten also hier, egal wo sie hinkommen, dort bleiben und zufrieden sein. Und dann gibt er gleich noch eine Anweisung für die Ablehnung, dass auch das passieren kann. Und von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, sagt er in Vers 11, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen, ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Er geht also davon aus, dass es passieren wird, dass sie nicht aufgenommen werden, dass sie abgelehnt werden. Und dann sollten sie den Staub von ihren Füßen schütteln. Nun, das ist etwas, was wir bei dem Wetter sowieso nicht tun können oder tun normalerweise. Und von da gesehen ist vielleicht nicht ganz klar, was das bedeutet. Denn diese symbolische Handlung hatte drei Bedeutungen. Sie bedeutete zum ersten Mal die Verurteilung. Diese Menschen, von denen sie weggehen, wo sie den Staub von den Füßen schütteln, die sind dem Gericht verfallen. Zweitens bedeutet es die Verantwortung. Sie sind ihre Verantwortung los. Wir haben getan, was wir konnten. Wir haben euch das Evangelium gesagt. Wir sind nicht mehr verantwortlich. Und drittens der Verlust der Stellung in diesem Fall. Das heißt, hier werden die Juden als Heiden behandelt. Sie sind nicht mehr Volk Gottes. Denn die Juden, das war damals üblich, wenn sie von einer Reise zurückkamen und israelischen Boden betreten haben, dann haben sie den Staub von ihren Füßen geschüttelt, den heidnischen Staub, damit sie den nicht mit in das heilige Land bringen. Indem hier die Jünger, Juden, die zu Juden gehen, in der Umgebung von Nazareth, den Staub von den Füßen schütteln, sagen sie, ihr seid nicht mehr Volk Gottes. Wir finden das sehr schön oder sehr deutlich in Apostelgeschichte 18, als Paulus dort das Evangelium den Juden verkündet hat und die auch dagegen gekämpft haben. Und dann sagt er, heißt es, weil sie aber nichts davon wissen wollten und ihn beschimpften, schüttelte er den Staub aus seinen Kleidern, in diesem Fall, aber das Prinzip ist das gleiche, und sagte zu ihnen, wenn das Gericht euch trifft, seid ihr selber daran schuld. Erste Bedeutung, die Verurteilung. Euch trifft das Gericht, aber ihr seid selber daran schuld. Denn ich habe meine Pflicht getan, die zweite Bedeutung. Ich habe meine Verantwortung erledigt. Ich habe euch das Wort Gottes gesagt und werde mich jetzt an die Nichtjuden wenden. Das heißt, hier wird Israel verworfen. Das gilt übrigens heute auch wieder nicht mehr für uns, dass wenn uns jemand nicht zuhören will, dass wir dann gleich den Staub von den Füßen schütteln und sagen, selber schuld, fahr in die Hölle und ich habe meine Aufgabe erledigt. Vor, wann war es, 1981 wurde einer unserer Mitarbeiter in Kolumbien gefangen genommen von Terroristen und ihre Bedingung war, dass alle unsere Mitarbeiter das Land verlassen, also nicht mehr dort die Bibel übersetzen, das wäre damals auch die Mareike Schottendreier gewesen, die jetzt in der Zwischenzeit in Pension ist, aber die damals noch dort gearbeitet hat. Und so war die Frage, was machen wir? Und manche führende Christen haben uns diesen Vers gesagt und haben gesagt, schüttelt den Staub von euren Füßen und verlasst das Land. Wir haben es nicht getan. Denn hätten wir das getan, dann wären sofort in einem anderen Land auch Mitarbeiter entführt worden, damit wir dort auch gehen. Und am Schluss wären wir nirgends mehr. Nein, wir sind dort geblieben. Und Chet Peterman, so hieß er, wurde tatsächlich dann umgebracht von den Terroristen. Warum, werden wir wohl in dieser Welt nie erfahren. Aber es ist interessant, wie Gott auch durch solche Situationen Gewaltiges bewirkt. Sein eigener Bruder war nicht mehr mit dem Herrn unterwegs. Er kam dadurch wieder zurück zum Herrn, durch den Tod seines Bruders. Und viele, viele junge Menschen haben daraufhin sich entschieden, in die Mission zu gehen und haben gesagt, wir wollen seinen Platz einnehmen. Das heißt, durch einen Samen, wie Jesus in Johannes 12 sagt, der in die Erde fällt und stirbt, entsteht viel Frucht. Er gibt die Anweisung für die Ablehnung. Es wird passieren, es kann passieren, dass wir abgelehnt werden. Und dann beschreibt uns Markus die Ausführung. Er sagt, sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranken mit Öl und heilten sie. Die Frage ist für mich, was springt uns hier als erstes in die Augen, wenn wir das lesen? Wenn ihr auch nur ein bisschen so seid wie ich, dann seht ihr sofort, oh, sie trieben Dämonen aus und sie heilten Kranke. Das ist toll. Das würde ich ja auch gern tun. Da stellt die Frage natürlich auch wieder, ist das heute unser Auftrag? Sollen wir das auch tun? Die Frage ist nicht, ob das heute noch passiert, ob das heute möglich ist, sondern die Frage ist, ist das unser Auftrag? Es gibt viele Leute, die das sagen, die sagen, das ist unser Auftrag. Aber es ist interessant, dass ein Paulus, der doch, würden doch die meisten zugeben, wirklich ein Mann Gottes war, der wirklich beauftragt war, der besonders ausgerüstet war, dass er es nicht getan hat. Wir sehen die Geschichte in Apostelgeschichte 16 in Philippi, wo sie das Evangelium verkünden. Und dann gibt es dieses Mädchen, diese junge Frau, und sie lief hinter uns her, sagt Lukas, er war selber dabei, und schrie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Lukas erzählt uns, dass es eine Frau war, die von Dämonen besessen war und die für ihre Herren viel Geld gebracht hat, weil sie eben geweissagt hat und die Zukunft vorausgesagt hat. Und dann lesen wir, das wiederholte sich Tag für Tag. Aber Paulus war schließlich so aufgebracht, nach Tagen, dass er sich umdrehte und zu dem Dämon in ihr sagte, ich befehle dir im Namen von Jesus Christus aus ihr auszufahren, und augenblicklich verließ er sie. Ich denke, hier wird deutlich, Paulus sah nicht seinen Auftrag darin, rumzugehen und Dämonen auszutreiben, sondern sein Auftrag war, das Evangelium zu verkündigen. Und erst nach Tagen ging sie ihm, würden wir heute sagen, so auf den Wecker, dass er dann schließlich gehandelt hat. Und wenn wir von Macht oder Vollmacht reden oder an Vollmacht denken, dann denken wir eben oft an solche Dinge, an diese übernatürlichen, spektakulären Sachen. Aber wir vergessen, dass manches, was nicht so spektakulär ist, genauso übernatürlich ist, genauso unerklärlich ist, und das aber ist, was unser Auftrag ist. Da sagt Paulus in Römer 1,16, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Das ist übernatürlich. Wenn ein Mensch durch einen Bibelvers oder durch eine Bibelstelle zum Glauben kommt, das kann kein Mensch machen. Da kann man ihn nicht überreden, sondern das ist Kraft Gottes, die viel größer ist oder die viel unbegreiflicher ist, als dass jemand gesund wird. Nochmal, versteht mich nicht falsch, ich bin nicht gegen Krankenheilung, überhaupt nicht. Nur sehen wir in der Schrift den Schwerpunkt ganz eindeutig auf der Verkündigung des Evangeliums und nicht auf der Krankenheilung. Und für die Gemeinde haben wir dann die klare Anweisung in Jakobus, dass wenn jemand krank ist, dann soll er die Ältesten rufen und nicht zu irgendeinem Wunderheiler irgendwo gehen. Die Kraft Gottes ist im Wort. Das Wort Gottes ist die Kraft. Und so sagt er dann später in Römer 10, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Es ist unbegreiflich, wenn man hier vorne steht und predigt, das Wort Gottes verkündet, dass darin Macht ist. Selber merkt man nichts von dieser Macht, außer wenn Gott einen selber vorher angesprochen hat, aber sonst nicht. Es geht uns aber, glaube ich, manchmal so, oder mir geht es manchmal so, dass ich wie der reiche Mann in der Hölle, der zu Abraham sagt, nein, Vater Abraham, wenn einer von den Toten zu ihnen geschickt wird, dann werden sie umkehren und sich von ihren Sünden abwenden. Wenn der jetzt gesund würde, dann würde die ganze Familie glauben. Wenn dieses oder jenes Wunder passieren würde, dann würde die Erweckung ausbrechen. Und dann würden in Wales viele Menschen zum Glauben kommen. Wir denken oft genauso wie dieser reiche Mann, wie diese Stimme aus der Hölle. Abraham sagt, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Durch ein Wunder kommt kein Mensch zum Glauben. Menschen kommen nur zum Glauben durch das Wort Gottes. Petrus sagt, das ist der Same zum ewigen Leben. Ein Wunder kann helfen vielleicht, manchmal, aber nicht sehr oft. Das sehen wir ja bei Jesus. Der hat so viele Wunder getan und am Schluss schreien diese Leute alle, kreuzige ihn. Es ist also nicht, die Kraft ist nicht in den Wundern, egal wie sie sind, sondern die Kraft ist in dem Wort Gottes. Die Apostel gehen also hinaus, sie salben und Menschen werden gesund, sie treiben Dämonen aus und sie verkündigen, tut Buße. Und dann in Vers 30 kommen sie zurück und dort lesen wir dann, sie berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Und da ist etwas darinnen, was man sicher leicht übersieht, weil wir das nicht gewohnt sind von unserer Literatur her. Das ist etwas, was in der Bibel sehr oft vorkommt. Ich habe es schon mal erwähnt, erwähne es wieder, der sogenannte Chiasmus. Und der ist wichtig, weil er uns oft hilft, zu verstehen, was wirklich hier gespielt wird, was hier wirklich los ist. Was ist der Chiasmus hier? In Vers 12 lesen wir, dass sie gegangen sind und verkündigten, dass man Buße tut. Das Wort steht im Vordergrund. In Vers 13 lesen wir, was sie getan haben. Sie salbten Kranke und haben Dämonen ausgetrieben. Dann kommt ein Abschnitt, auf den wir gleich noch kommen werden, bevor Markus, zurückkommt zu den Jüngern, wie sie zurückkommen. Und dann dreht er den Spieß um. Und dann erzählt er erst, was sie getan haben und am Schluss, was sie verkündet haben, was sie gesagt haben. Warum ist dieses von irgendeiner Bedeutung? Nun, diejenigen, die das Markus-Experiment in dem Hauskreis durchgemacht haben, kennen das schon ein bisschen. Manche sind nie richtig warm geworden damit. Aber es hat wirklich einen Sinn, diese Aufstellung, die uns Markus hier gibt. Denn was so ein Chiasmus uns immer sagt, ist, das Wichtige ist immer in der Mitte. Das ist wie bei einem Sandwich. Ich hoffe, ihr kriegt jetzt nicht zu viel Hunger schon. Das Entscheidende ist in der Mitte. Und das Entscheidende ist also, was jetzt kommt. Und da wären wir nie drauf gekommen, dass das jetzt das Entscheidende ist. Wir hatten die Sendung, die Aussendung der 12 und jetzt schauen wir uns den Ausgang des einen an. Und da lesen wir zuerst von der Haft. Denn Herodes hatte Soldaten ausgesandt und Johannes verhaften und einsperren lassen, um Herodias einen Gefallen zu tun. Sie war die Frau seines Bruders Philippus gewesen, aber Herodes hat sie geheiratet. Markus hatte ja schon angedeutet, durch die Worte Jesu, dass Ablehnung möglich ist. Und jetzt erzählt er uns von einem, der diese Ablehnung persönlich erlebt hat. Johannes der Täufer, der ins Gefängnis gekommen ist. Warum? Weil er den Mut hatte, Herodes zu kritisieren. Herodes darauf hinzuweisen, dass es nicht richtig war, die Frau seines Bruders zu heiraten. Johannes hatte Herodes immer wieder gemahnt, du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zu heiraten. Die Chinesen haben ein Sprichwort, sie sagen, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Die Wahrheit ist normalerweise nicht beliebt. Die Wahrheit tut oft weh und deswegen tun wir uns oft schwer damit, bei anderen und bei uns selbst. Und so kam also ein Johannes ins Gefängnis, weil er den Mut hatte, die Wahrheit zu sagen. Die Haft. Und dann lesen wir vom Hass der Herodias. Herodias hasste Johannes und hätte ihn am liebsten umgebracht. Doch ohne die Zustimmung des Herodes war sie machtlos. Der Herodes und die Herodias, die erinnern uns ein bisschen ans Alte Testament, an Ahab und Isabel, wo auch so ein Paar war, wo sie dauernd die Fäden ziehen wollte und wo sie voller Hass war. Dort war der Unterschied, dass sie nicht Erfolg hatte am Schluss, während hier hat sie Erfolg. Herodes, heißt es dagegen, achtete Johannes, den er als guten und heiligen Mann kannte und er sorgte für seinen Schutz. Auch wenn ihn dessen Worte jedes Mal beunruhigten, hörte er ihm trotzdem gern zu. Das ist faszinierend. Er hört ihn gern, obwohl er ihm wahrscheinlich immer wieder gesagt hat, es ist nicht richtig, dass du die Frau deines Bruders geheiratet hast. Und trotzdem hört er ihm gern zu. Aber es hat sich nichts geändert. Er hörte ihm nur gern zu. Ich fürchte, dass das auch bei uns manchmal möglich ist. Es kann sein, dass hier jemand sitzt oder mehrere sitzen, die gern zuhören, die verhältnismäßig oft oder immer kommen und gerne das Wort Gottes hören, aber es ändert sich nichts. Das ist gefährlich. Jakobus sagt, es genügt nicht, dieses Wort nur anzuhören. Ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst. Und man kann sich so selbst betrügen, dass man es am Schluss nicht mehr weiß. Und dass man wirklich betrogen ist. Man denkt, es ist alles in Ordnung. Und man merkt nicht, dass das Wort Gottes keine Frucht gebracht hat im eigenen Leben. Der Hass der Herodias. Und der führt dann zu ihrer Heimtücke. Endlich bot sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. Herodes gab an seinem Geburtstag ein großes Fest für seine Beamten, Offiziere und die führenden Bürger Galiläas. Und die Tochter der Herodias kam herein und führte einen Tanz auf, der allen sehr gefiel. Und die Reaktion des Herodes, bitte mich um was immer du willst, ich werde es dir schenken. Und er schwor, ich gebe dir alles, was du willst, und wenn es die Hälfte meines Königreichs wäre, was eine Übertreibung ist, aber es war ein üblicher Ausdruck, wenn man deutlich machen will, dass es, koste es, was es wolle, so, sozusagen. Die Herodias, ihr bot sich eine günstige Gelegenheit und sie hatte einen heimtückischen Plan. Und sie nützt das Geburtstagsfest des Herodes. Die Zeugen Jehovas feiern ja keinen Geburtstag. Ich habe lange nicht verstanden, warum nicht, bis mir einer das erklärt hat. Es ist ganz einfach. In der Bibel werden nur zwei Geburtstagsfeste erwähnt. Der Pharao und der Herodes. Und in beiden Fällen ist einer gestorben. Damit will Gott uns was sagen. Feiert nicht Geburtstag, es ist gefährlich. Aber ich denke, dass das doch ein bisschen zu übertrieben ist. Zu allgemein, ich denke, dass Gott uns das so ein bisschen deutlicher sagen würde, wenn wir nicht Geburtstag feiern sollen oder dürfen. Manche von uns feiern ja sogar zwei Geburtstage, den natürlichen und den geistlichen, als wir wiedergeboren worden sind. Und ihre Heimtücke hat geklappt und es kommt zur Handlung. Die Tochter geht hinaus, fragt ihre Mutter, was soll ich mir wünschen? Und ihre Mutter sagte, bitte um den Kopf des Johannes, von Johannes dem Täufer. Das Mädchen lief zum König zurück und sagte zu ihm, ich will den Kopf von Johannes, dem Täufer, jetzt gleich serviert auf einem Servierteller. Ich denke, hier wird deutlich, dass die günstige Gelegenheit geplant war. Es war nicht, dass es im Nachhinein eine günstige Gelegenheit war, sondern das war der Plan der Herodias. Denn sonst hätte sie die Antwort nicht sofort gehabt. Die Tochter war noch nicht eingeweiht. Die Tochter wusste erstmal nur, sie soll tanzen. Und deswegen musste sie dann gehen und die Mutter fragen, wie geht es jetzt weiter? Aber die Mutter hat ihr Ziel erreicht. Sie wollte den Kopf des Johannes. Und da lesen wir, da wurde der König sehr traurig, aber er wollte vor seinen Gästen seinen Schwur nicht brechen. Was sagt das über die Gäste? Denen also hier offensichtlich wichtiger ist, dass er seinen Schwur hält, als dass er hier einen unschuldigen Mann nicht tötet. Und ja, gesagt, getan, das führte zur Hinrichtung. Also schickte einen Henker ins Gefängnis, der Johannes den Kopf abschlagen und ihn bringen sollte. Der Soldat enthauptete Johannes im Gefängnis, brachte seinen Kopf auf einer Schale herein und überreichte ihn dem Mädchen und sie gab ihn ihrer Mutter. Was für ein Mädchen. Hier ist nicht ganz klar, ob sie einfach ihrer Mutter so ausgeliefert war, dass sie nicht anders konnte, oder ob sie genauso böse war wie ihre Mutter. Eindeutig ist nur, dass es noch ein Teenager war. Sie war noch nicht verheiratet, denn ihr Mann hätte das nie zugelassen, dass sie vor so einer Gesellschaft tanzt. Der Kopf des Johannes. Eine schockierende Geschichte. Wie schockierend es ist, ich glaube, merken wir schon gar nicht mehr, weil wir wahrscheinlich die Geschichte kennen. Und weil wir es dann vielleicht, so wie in diesem Gemälde, verhältnismäßig harmlos darstellen. Denn ich glaube nicht, ich habe es noch nie gesehen, einen Kopf ohne Körper, dass der dann so friedlich ausschaut, keinen Blutspritzer drauf. Ich denke, dass das viel, viel grausamer ausschaut. Ein Kommentator sagt, wie grausam oder wie schrecklich diese Geschichte ist, merkt man, wenn man zu diesem Kopf auf dem Teller noch sagt, bitte mit einer Portion Pommes. Dass man erstmal merkt, Moment mal, was geht hier ab? Hier sitzen Leute, die feiern, die essen, die haben ein Festessen. Und dann bringt dieses Mädchen einen Teller mit einem Kopf. Es ist in Papua Neuguinea passiert, dass bei einer Bibelübersetzung geprüft worden ist und die Einheimischen wurden vom Berater gefragt, bei dieser Geschichte, was wollte die Herodias mit diesem Kopf? Und die sagten, wie aus der Pistole geschossen, Essen natürlich. Warum sonst auf einem Teller? Völlig logisch, nun wir essen normalerweise keine Köpfe, zumindest nicht Menschenköpfe, deswegen kommen wir gar nicht auf die Idee, wie makaber diese Geschichte ist. Und als die Jünger des Johannes hörten, was geschehen war, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Was fällt uns da auf? Die Jünger des Johannes waren ihm so treu, dass sie ihn holen und begraben. Diese Geschichte ist ja dann schon ein Vorgeschmack auf das, was Markus am Ende erzählen wird. Eine Geschichte, die noch viel schrecklicher ist als diese. Nur auch da haben wir uns so dran gewöhnt, dass wir sie nicht mehr so sehen. Heute Abend haben wir dann Abendmahl, dann werden wir nochmal daran erinnert. Aber was fällt uns dort auf? Die Jünger Jesu, die hatten nicht den Mut zu gehen und Jesus zu begraben. Ein Fremder musste zu Pilatus gehen und um seinen Leib bitten. Aber diese Geschichte wirft natürlich viele, viele Fragen auf. Die Frage, warum Johannes? Warum so grausam? Warum so ungeplant? Ich meine, wie verrückt ein Geburtstagsfest und dann tanzt ein Mädchen und das kostet Johannes, den Mann Gottes, seinen Kopf. Für die ersten Leser muss diese Geschichte ja ein unheimlicher Schock gewesen sein. Wie gesagt, wir kennen sie schon und deswegen fällt es uns gar nicht mehr so auf. Aber wenn jemand den Markus zum ersten Mal liest, noch nie gehört hat, was mit Johannes passiert ist und er kommt auf diese Geschichte, dann muss er doch völlig durcheinander sein. Das ist völlig unerwartet. Ein Riesenschock, was hier mit Johannes passiert. Dieser Johannes, wir wissen nicht, wie lange er im Gefängnis war, aber er ging im Gefängnis durch eine Krise. Und Wir kennen die Geschichte, wo er seine Jünger zu Jesus schickt und ihm eine Frage stellt. Bist du wirklich der, kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Im Gefängnis war sich Johannes nicht mehr sicher. Ist das jetzt wirklich alles, wie es von Gott geplant war? Ist das wirklich der Gott, dem ich diene, der sowas geschehen lässt? Gibt ein Buch, der Gefangene in der dritten Zelle, wo diese Geschichte ein bisschen ausgeschmückt wird, wo in der ersten Zelle einer ist, der die Faust gegen Herodes erhebt, der ihm dieses Schicksal gegeben hat. In der zweiten Zelle erhebt einer die Faust und schimpft über Gott, der ihm dieses Schicksal gegeben hat. Und in der dritten Zelle sitzt Johannes. Johannes kommt ein bisschen in Schleudern. Ist Jesus wirklich der Messias? Offensichtlich hat Johannes was anderes erwartet. Und ich denke, da ist er nicht allein. Ich denke, viele, viele Christen, viele von uns, vielleicht sogar alle, erwarten manchmal andere Dinge von Gott. Es gibt dieses Buch von Philip Yancey, Von Gott enttäuscht. Durch Leiden an Gott in der Liebe zu ihm wachsen. Ich denke, dass viele Menschen von Gott enttäuscht sind. Nur das Faszinierende an diesem Wort allein, enttäuscht, heißt ja, dass man vorher getäuscht war. Enttäuschen kann ich nur jemand, der getäuscht war. Aber hier ist ein kleines Missverständnis. Nicht Gott hat uns enttäuscht, sondern wir haben uns enttäuscht, weil wir vorher getäuscht waren. Gott hat uns ja nie getäuscht. Das Wort dat wäre vorgetäuscht. Denn Gott hat uns nie etwas vorgetäuscht. Sondern wir haben uns getäuscht, weil wir völlig falsche Erwartungen hatten. Wie die zwei Emmaus-Jünger, die sagten, wir dachten, er würde. Und er hat nicht. Und so waren sie enttäuscht. So war vielleicht auch Johannes enttäuscht. Was antwortet ihm Jesus? Glücklich ist jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Wenn wir enttäuscht sind von Gott, dass wir nicht Gott in Frage stellen, sondern unser bisheriges Bild von Gott in Frage stellen. Dass wir anfangen zu schauen, wer ist dieser Gott wirklich? Nicht wie habe ich mir diesen Gott vorgestellt, sondern wer ist er? Denn er tut oft Dinge, die wir nicht erwarten. Manchmal im Positiven, aus unserer Sicht positiv. Manchmal aus unserer Sicht im Negativen. Wir lesen die Bibel oft mit einer Brille, mit einer bestimmten Brille. Ich lese immer mit Brille, aber mit einer bestimmten Brille. Nämlich, wir lesen die Geschichten, die uns gefallen. Und die anderen überlesen wir. Ich bin sicher, irgendwann oben in der Kinderstunde wird die Geschichte erzählt von Petrus, der im Gefängnis ist und die Gemeinde betet und ein Engel kommt und weckt ihn und die Ketten fallen runter, die Tür geht auf und Petrus ist frei. Eine tolle Geschichte. Dass dann die vier Wachen umgebracht werden, naja gut, die haben es verdient, das sind Römer. Aber die Geschichte gefällt uns. Aber das vorher steht, dieser selbe König Herodes Agrippa, der Petrus ins Gefängnis werfen ließ, ließ den Apostel Jakobus, den Bruder von Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Nur ein kurzer Satz. Er ließ ihn hinrichten. Ja, aber die Frage ist ja, warum? Beide dienen Gott. Der eine kommt ins Gefängnis, wird hingerichtet, der andere kommt ins Gefängnis und ein Engel befreit ihn. Wir hätten natürlich gerne immer das Zweite. Aber die Frage ist, warum das Erste? Und wenn wir an die Glaubenshelden in Hebräer 11 denken, dann kennen wir diese Glaubenshelden, wo es heißt, durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen. Sie verschlossen Löwen das Maul, Daniel in der Löwengrube. Sie löschten Feuerflammen, die drei Freunde von David, im Feuerofen. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Tolle Geschichten. Könnten wir für jedes eine Geschichte erzählen und wir lieben diese Geschichten, was Gott getan hat. Und dann im gleichen Atemzug sagt der Schreiber weiter, doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder andere wurden im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet. Gleichen Glaubenshelden. Durch den Glauben. Sie vertrauten Gott Und deswegen wurden sie gefoltert, gesteinigt, zersägt und so weiter. Ich habe mich am Anfang gefragt, wieso diese zwei Geschichten hier so zusammenkommen. Und ich denke, dass eben das Thema, hat der Christian ausgesucht, sehr passend ist. Macht und Ohnmacht. Die Macht, die gefällt uns. Das, was die Jünger da getan haben, das würden wir auch gerne tun. Aber die Ohnmacht, die passt uns nicht in unser System. Die gefällt uns nicht. Und ich denke, dass auch uns Jesus sagt, glücklich ist jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Wir tun uns sehr oft schwer mit der Souveränität Gottes. Dass er Entscheidungen trifft, das ist ja seine Entscheidung. Dass ein Jakobus hingerichtet wird und ein Petrus befreit wird, das hat ja nicht der König entschieden. Denn er hätte ja den Jakobus genauso befreien können. Nein, das war Gottes Entscheidung. Gottes Souveränität. Und in Römer 9 bis 11 beschreibt Paulus drei Kapitel lang die Souveränität Gottes. Und er beschreibt auch, wie manche Menschen damit Schwierigkeiten haben. Aber am Ende dieses Kapitels oder dieser drei Kapitel bricht er aus in diese Anbetung Gottes. Wie wunderbar ist doch Gott. Wie unermesslich sind seine Reichtümer. Wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Wie unerforschlich sind seine Gerichtsurteile. Wie unbegreiflich seine Führungen. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm je ein Geschenk gemacht, sodass er etwas dafür fordern könnte? Von Gott kommt alles, durch Gott lebt alles, zu Gott geht alles. Ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Wenn du Schwierigkeiten mit der Souveränität Gottes hast, wenn du Schwierigkeiten damit hast, wenn du bildlich gesprochen im Gefängnis bist, ich denke, die Chance ist zurzeit noch nicht so groß, dass jemand von uns erlebt, was Johannes erlebt hat. Aber es gibt ja viele andere Dinge, die uns schwerfallen, wo wir diese Fragen stellen. Gott, wo bist du? Bist du es wirklich oder sollen wir auf einen anderen warten? Dass wir dann zurückgehen zu dieser Souveränität Gottes. Wir haben erst die Weisheit Gottes in der Schöpfung gesehen. Und die Bibel zeigt uns dann seine Weisheit auch in seinem Handeln in unserem Leben. Auch wenn er sagt, es ist unerforschlich, unbegreiflich. Damit müssen wir uns abfinden. In dieser Welt werden wir Gott nicht verstehen. Er ist unbegreiflich. Aber wir dürfen ihn wie ein Paulus anbeten. Und so, wenn in dieser Woche Dinge passieren, die dir nicht gefallen, die du lieber vermieden hättest, wo du dich fragst, wo Gott ist, dann erinnere dich an diesen einen Satz. Glücklich ist jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Weil wir erlebt haben, dass dieser Jesus sein eigenes Leben für uns gegeben hat, dass seine Liebe außer Frage steht. Und nur weil wir etwas nicht verstehen, nur weil wir enttäuscht sind, weil wir vorher getäuscht waren, es ist kein Grund, an seiner Liebe zu zweifeln. Glücklich ist jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Amen.